Das Internet ist in der Gesellschaft und es geht nicht mehr weg. Die Regierungen, diese schweren Hünen aus Fleisch und Stahl, erkennen das auch langsam. Bits beeinflussen, wie wir zusammenleben. Und damit sind wir schon, Politik aus dem griechischen Polis oder Politikos und betrifft alle Tätigkeiten, Gegenstände und Dinge des Gemeinwesens. Seit jeher gibt es eine große Herausforderung, der Fortschritt, ein menschliches Antlitz zu verleihen. 1917 gab es die Oktoberrevolution im Osten. Die Idee war, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Freie, gleiche Menschen. Technokraten betrachteten Menschen wie Atome, ähnlich dem passiven Konsumenten städtischer Infrastruktur heutzutage. Mit Marx glaubte man, wissenschaftlichen Prinzipien der Gesellschaft gefunden zu haben. Ähnlich Big Data heutzutage. Elektrizität war im Herzen des Golero-Plan, des ersten Fünfjahresplan. Ein bisschen wie der versuchte Ausbau von Dateninfrastruktur durch Regierung heutzutage. Kommunismus, so hieß es, wäre die Sowjetkraft und die Elektrifizierung des ganzen Landes. Menschen sollten durch das Verständnis und die Kontrolle von Maschinen besser werden. Zitat, der Mensch wird unvergleichlich viel stärker, klüger und feiner. Sein Körper wird harmonischer, seine Bewegungen werden rhythmischer, seine Stimme wird musikalischer werden. Die Formen des Alltagslebens werden dynamische Theatralität annehmen. Der durchschnittliche Menschentyp wird sich zum Niveau des Aristoteles, Goethe und Marx erheben. Und über dieser Gebirgskette werden neue Gipfel aufragen. Die Sowjetunion wurde von Anfang an durch Techniker geprägt und die Idee einer maschinenartigen Gesellschaft. Auch geschuldet durch die Erfolge im Zweiten Weltkrieg, wo Rationalisierung große Erfolge brachten. Diese Gesellschaft brachte auch mehr Ingenieure hervor. Und das Ganze ging so weit und auf Kosten so vieler anderer Disziplinen, dass Anatoli Wasilewitsch Nacharski, der erste Bildungsminister der Sowjetunion, warnte, es ist, als entdeckte man, dass es möglich ist, mit vier Fingern zu leben und beschloss, den überflüssigen Finger abzuschneiden. In 1940er Jahren gab es weitere Fortschritte in der Nachrichten- und Kommunikationstechnik. Diese wurde gekoppelt mit der Idee der rückkoppelnden Systeme. 1948 erschien Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine von Norbert Wiener, auch geprägt durch Experimente im Zweiten Weltkrieg. Cyber, damals und heute inflationär gebraucht aus dem griechischen Kubernao, steuern, regeln, führen, lenken. Die Idee der rationalen Kontrolle durch Maschinen war in der Welt. 1957 der Sputnik-Schock. Für die einen ein Signal des Fortschritts, für die anderen Angst. Zum einen bedeutet es, die Sowjetunion war weiter als alle gedacht haben. Zum anderen hätte es auch ein atomarer Sprengkopf sein können. Auch das ist wichtig, denn nur 12 Jahre zuvor hat sich das Kind von Enola Gay über Hiroshima in die Menschheitsgeschichte gebrannt. Die US-Strategen hatten folgende Annahmen. Unsicherheit und Instabilität würden zu Krieg führen. Und der Beginn und ein Blick nach Europa zu Beginn des Jahrhunderts schien ihnen recht zu geben. Die RAND Corporation wurde ins Leben gerufen, gestützt durch die US Air Force. Spieltheorie, die Mathematik des rationalen Handelns, versprach Sicherheit und Orientierung in einer zunehmend unsicheren Welt. Die neue Doktrin war Daten sammeln. Alles war wichtig, vor allen Dingen Pläne und Fähigkeiten des Gegners. Trotzdem, die Kuba-Krise kam für viele überraschend. Und in diesem Umfeld ersann James Albert Wohlstetter ein System von Raketensilos, U-Booten und Bomberflotten, die 24/7 in der Luft waren. Mutual Assured Destruction oder um the delicate balance of terror zu stabilisieren. Die Politik wurde zu einem mechanischen Problem. Gleichgewicht wurde die Physik der Weltgeschichte und damit 42 Jahre Stillstand nicht wirklich ein Erfolg. In den letzten 25 Jahren gab es drei große Diskurse: Digitalisierung, Urbanisierung und Nachhaltigkeit. Diese liefen sehr isoliert voneinander. Zugegeben, Klimagipfel gibt es jedes Jahr, aber 2003 war der UN-Gipfel zur nachhaltigen Entwicklung. 2005 der UN-Gipfel der Informationsgesellschaft. Zusammen ergeben sie erst den Raum, in dem die Smart City heutzutage verortet wird. Die Fortschritte und die Entwicklung der Digitalisierung muss ich hier, glaube ich, wenig ausführen. Das Einzige, was ich anmerken möchte, ist, wir leben inzwischen in Computern und Computer leben in uns. Häuser sind ein Beispiel. Die Steigerung in der Energieeffizienz werden nur durch ausgeklügelte Technik möglich. Als in den USA im Rahmen der Immobilienkrise Häuser verlassen wurde, wurden sie auch vom Netz getrennt, zum Teil sprichwörtlich. Nach einem halben Jahr waren sie so von Schimmel zerfressen, dass man sie abreißen und damit den Erdboden gleich machen musste. Auch gewagte Architektur braucht Computer, nicht nur in der Entstehung, auch im Bau. Heutzutage werden die Steifigkeiten von Gebäuden dynamisch angepasst, um Erdbeben und auch allein Spannungen durch Wind standzuhalten. Eine Boeing 747 ist de facto eine Solaris-Rechner mit Flügeln dran. Andere benutzen VxWorks. Ein Auto ist ein Linux mit einer Tonne Stahl bei 100 km/h. Und viele von uns haben Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate oder Prothesen. Das heißt, die Zukunft ist deutlich näher, als wir glauben. Das Smartphone ist der zentrale Uplink. Über Apps konsumieren wir nicht nur Daten, sondern wir erzeugen sie auch. Und gleich hier tritt eine zentrale Frage zutage, wem nützen welche Daten, beziehungsweise wer kann sie am ehesten nutzen? Was wissen Menschen über sich selbst und die Daten? Und ist sowas wie Überblick oder demokratische Mitbestimmung überhaupt möglich? Urbanisierung und die Zuwanderung ist ein weiterer großer Trend. Städte sind nicht nur Wirtschaftsmotor, sondern auch ein Wachstumsmarkt für Unternehmen. Und auch hier ist die nächste Frage, wie soll Stadt in der Zukunft funktionieren? Gerade auf der Südhalbkugel gibt es dort dramatische Entwicklungen. Im deutschen Vergleich würde es bedeuten, eine Stadt wie Manchester neben München hochzuziehen, innerhalb von 10 Jahren. Was für ein Drama! Auch im Rückblick auf Sachen wie Stuttgart 21, Flüchtlinge und Ähnliches. Woanders gibt es weitaus größere Migrationsbewegungen mit weitaus weniger Aufregung. Und auch hier im Glanz der Großstadt und mit der Idee der Nachhaltigkeit kommt die konzerngetriebene Smart City ins Spiel. Dieser Markt wird auf ungefähr 1 bis 3 Billionen Euro für die nächsten 5 Jahre geschätzt. Der Markt oder erhofft werden sich Elektrifizierung, wie Anfang des Jahrhunderts, Verbesserung von Automation, Digitalisierung zum Teil bestehender Infrastruktur, Einführung neuer Systeme, zum Beispiel Smart Grids, sowie Steuer- und Leitzentralen. Im Kern Systeme, die Feedback geben können. Norbert Wiener wäre entzückt. Die Sustainable Cities Initiative, beziehungsweise ihr Hauptquartier in London, auch The Crystal genannt, ist dort von Siemens eigentlich nur eine architektonische Werbebroschüre. In den Docklands, heute einer hippen Gegend, früher der Hafen, hat sie inzwischen anderes verdrängt. Genau hier sind es internationale Konzerne, die Herausforderungen angehen, für die niemand eine letztgültige Lösung hat. Auch der Begriff der Smart City ist hinreichend unscharf und inhaltsleer, was in dem Fall dafür sorgt, dass alle irgendwie zustimmen können. Im globalen Norden bedeutet er häufig Energieeffizienz und CO2-Reduktion. In Indien machen sich unter der Flagge der Smart City die Städte auf den Zuzug von Millionen vorbereiten. Lateinamerika bedeutet dies in der Regel Kriminalitätsreduktion, Predictive Policing und Überwachung. Ja, all das sind Probleme und ja, all diese Probleme sollten angegangen werden und ja, auch gerne mit Technik. Doch dürfen diese nicht ein Regieren nach Zahlen bedeuten, denn die Möglichkeiten der Steuerung sind real, die McNamara Fallacy auch. Und hier gibt es einen Appell an all die Menschen, die Maschinen verstehen, partizipative Technikgestaltung. Für uns bedeutet das, wir müssen einen Schritt zurückgehen, im Zweifelsfall die Tastatur beiseite legen. Die Hackerkultur, entstanden am Rand der Gesellschaft, ist nun in der Mitte. Die Außenseiterrolle, die wir so gerne haben, ist eigentlich nur Folklore. Gerade dadurch, dass in der Mitte der Gesellschaft Computer und Netzwerke das zentrale Substrat bilden, sind sie auch die Grundlage für die heutige Kommunikation und die Träume. Die Idee einer Subkultur, die gepflegt wird, ist romantisch, aber realitätsfern. Wir sind de facto gentrifiziert. Und auch wenn wir die Alchemie dieser Tage beherrschen, so haben wir nicht alle Antworten. Ein aktuelles Beispiel ist Elon Musk, seine Ankündigung, Menschen zum Mars zu bringen. Er hat ein Raumfahrtunternehmen. Und seine Ankündigungen betreffen de facto nur den Antrieb. Er ignoriert Strahlung, Infrastruktur und Ähnliches. Das Vehikel ist in diesem Unternehmen nicht das Problem. Die interessanten Dinge oder die großen Herausforderungen sind Einschränkungen und Verfall von Gesundheit in der Mikrogravitation, Ressourcenmanagement und Systemredundanz. Hier ist ein klassisches Beispiel, wie ein Techniker eine Problemstellung so weit vereinfacht, bis seine Lieblingstechnologie passt und sie lösen kann. Damit nicht wir in diese gleichen Fallen tappen, gilt es, über Problemklassen nachzudenken. Die Ingenieursdisziplinen sind von einem starken Determinismus geprägt. Die Idee der Reproduzierbarkeit und der Vorbestimmtheit von Ursache und Wirkung sind zentral im Denken. Doch sobald Menschen mit Maschinen oder Menschen mit Menschen agieren, zerfällt diese Annahme. Was bleibt, sind keine Aufgaben, sondern sogenannte Wicked Problems. Wicked Problems haben mehrere Eigenschaften. Ein paar werde ich aufzählen. Zum einen gibt es kein umfassendes Verständnis für ein Problem, bis eine Lösung formuliert ist. Ein definitives Ende oder eine Lösung ist unklar. Man weiß nicht, wann ein Ziel erreicht ist oder wie es weitergehen soll. Ganz viele Lösungen sind nicht richtig oder falsch. Jedes Problem ist neu und irgendwie einzigartig. Ein Beispiel ist zum Armut. Wann ist Armut abgeschafft? Des Weiteren haben viele mögliche Lösungen nur einen Versuch. Wir können nicht aus Versuch und Irrtum lernen. Wir haben keinen Sandkasten. Auch sind keine alternativen Lösungen ersichtlich. Und häufig kann das eine Problem auch einfach nur das Symptom eines anderen sein. Angesichts solcher Problemklassen sind unsere klassischen Werkzeuge stumpf. Wenn wir vorwärts gehen wollen, bedarf es einer Zielanpassung. Nicht mehr die Lösung, die Endgültigkeit, sondern Einflussnahme sollte das neue Mantra sein. Gerade das fehlende klare Ende, siehe Eigenschaft Nummer 2, bedeutet, dass wir anhaltende Prozesse etablieren müssen, die auch zukünftige Anpassungen bedürfen. Das bedeutet aber auch, dass andere sich einbringen können und können müssen. Und das wiederum bedeutet partizipative Technikgestaltung. Da wir Technik können, gilt es für uns, die anderen zu verstehen. Und in dem Fall heißt es, sehr, sehr viele Fragen zu stellen. Gibt es eine informierte Einwilligung? Ist sie freiwillig, informiert, eindeutig, spezifisch und im besten Fall sogar dokumentiert? Menschen müssen wissen und verstanden haben, was passieren soll. Man erinnert an die Terms of Service, die alle Leute runterscrollen, ja klicken, aber keiner wirklich liest. Dann die nächsten Fragen sind, wo sind diese anderen? Wie wird Abgrenzung vorgenommen? Durch kulturelle Identität, Klasse, Sprache, Religion, Geografie, Größe, im Zweifelsfall sogar einer Gruppe, Staatsangehörigkeit und damit unter Umständen Gerichtsbarkeit. Dann ist die Frage, wie entsteht Ausgrenzung? Entsteht sie durch ein Verbot? Werden Menschen explizit Dinge verweigert oder werden sie einfach nicht bedacht? Das kann so einfach sein, wie eine kleine Treppe am Hauseingang die Rollstuhlfahrer ausgrenzt. Oder haben Menschen prinzipiell keinen Zugriff, weil die Infrastruktur gar nicht vorhanden ist? Dann Fragen an uns. Welche Ideen haben wir von den anderen? Welche Vorurteile im Zweifelsfall und kann man sie korrigieren? Wie können im Zweifelsfall wir als auch andere eine positive Einflussnahme sicherstellen? Gibt es Ressourcen und Training, ein klassisches Each One, Teach One? Technische Daten und Technik verkörpern Macht. Sie können sie erzeugen, umverteilen, verstärken und zerreißen. Gerade wenn man sich vornherein Gedanken darüber macht, kann man diese Wicked Problems zwar sehen, aber auch Mechanismen finden, damit umzugehen. Einer ist Co-Design. Ein Ansatz, der explizit gemeinsames Gestalten zum Mittelpunkt hat. 2012 wurde am MIT Center for Civic Media entwickelt und dient heute aus verschiedenen Gründen eher als Inspiration. Geeks Without Bounds, wenn man so möchte, Ärzte ohne Grenzen nur für Nerds, bieten ein Responsible Humanitarian and Disaster Response Project Lifecycle. Ja, ein langes Wort. Aber gerade die Idee der Katastrophenhilfe macht hier viele Probleme prägnanter. Nicht nur die klassischen Datenhaltung, Datenschutz, sondern auch so etwas, werden Menschen gefährdet, die so schon Situationen ausgeliefert sind? Wie gehe ich mit schlecht oder wenig geschultem Personal um? Die wenigsten Leute haben böse Absichten, aber wir selber wissen, wie normal oder wie häufig so ein atypisches Nutzerverhalten ist. Am weitesten fortgeschritten ist das Responsible Data Forum mit ihrem Handbuch. Die zentralen Prinzipien sind Stärkung und Bemächtigung als aktiv Handelnde, im Englischen Empowerment, sowie die Vermeidung von Gefährdung, im Englischen Harm Avoidance. Das Handbuch bietet Anleitung zum Design von Projekten, Handhabung von Daten, ihre Erhebung, Aufbereitung, Wiedergabe, Weitergabe, Repräsentation und auch das Abwickeln und Archivieren Projekten. Viel zu häufig versanden Projekte und es bleiben leere Wüsten übrig. The long tail of GitHub ist sehr, sehr lang. Gerade diese Prozesse bieten sowohl uns als auch anderen einen Überblick und sie verteilen Verantwortung und geben uns die Möglichkeit, Rechenschaft abzulegen. Kurz, partizipative Technikgestaltung. Am Anfang habe ich ausgeführt, wessen Geisteskind die Smart City ist und auch das rationale Kontrolle nur bedingt Erfolge zu verzeichnen hat. Und wenn wir Menschen drei Möglichkeiten geben, wählen sie häufig die vierte. Aber wie sehen sie heute aus? Vorweg Casa Yasminas. Menschen aus dem Arduino-Umfeld versuchen, neue Dinge zu schaffen. Sie konzentrieren sich hierbei auf das Internet of Things, das Internet der Dinge, eine weitere konzerngetriebene Idee. Dort finden wir meistens Produkte mit zweifelhaften Nutzen, denen irgendwie ein Chip verpasst und Netzzugang gegeben wird. Doch wofür? Im Moment haben wir damit Datensilos, Botnetze und feudale Abhängigkeitsverhältnisse. Und wenn ich weiß, was das bedeutet, der überlege, wie viele Könige, wie viele Bauern und Leibeigenen gab es im Mittelalter. Und genau hiergegen wendet sich die Casa Yasmina, die zusammensitzen und versuchen, in diesem Wohlstandsmüll die Möglichkeiten zu umarmen und selber Dinge zu bauen. Dinge, die sie für eine Zukunft heutzutage gerne hätten. Natürlich hat nicht jeder ein Fab Lab, doch die Designs sind offen und bilden so ein technologisches Sediment, so wie andere Dinge aus der freien und offenen Hard- und Softwarebewegung. Auch prinzipiell die Bewegung weg von klassischen Hacker- und Makerspaces eröffnet neue Möglichkeiten und Entwicklungen. OpenStreetMap ist eine fast klassische Aneignung des Raumes. Im Westen eher ein Kartendienst, woanders deutlich anders genutzt. Nairobi zum Beispiel hat ein informelles Nahverkehrssystem, Matatus, wie man ja unschwer sehen kann. So, eine der zentralen Maßnahmen ist Pimp or Die. Es ist unglaublich, wie bunt die Kultur dort ist. Andererseits, dadurch, dass es sehr informell ist, es gibt keine festen Pläne. Die Streckenführung und Netze werden dynamisch angepasst. Das Einzige, was sicher ist, ist der Endpunkt und dass die Innenstadt verstopft ist. Wir im Westen oder in der nördlichen Halbkugel kennen Abfahrtspläne. Dort kennt man Treffpunkte. Und so wurde vor einigen Jahren die Strecken nochmal gemappt. OpenStreetMap bildet die Infrastruktur und ich selber kann bestätigen, es ist ein unglaublicher Mehrgewinn. In Madrid kümmerte sich Zoolag um das Viertel La Landina. Im Rahmen der Immobilienkrise verfielen auch hier große Bestände. Was entstand, war El Campo de Cebada, ein offener Raum mit Bänken, aufblasbaren Schwimmbecken, Gärten und einem monatlichen Frühstück, um Probleme zu besprechen und anzugehen. Ist es hochgradig technisiert? Abgesehen von einem Online-Kalender kaum. Bedeutet es Lebensqualität in der Stadt? Auf jeden Fall. 2012 kam Occupy Sandy, benannt nach dem Wirbelsturm, der über New York hinwegfegte. Was passierte war, die Infrastruktur und Logistik von Amazon wurde benutzt, um Hilfsgüter zu verteilen. Menschen vor Ort haben Wunschlisten erstellt und so konnte zielgenau geholfen werden. All das wurde durch eine riesen Tabellenkalkulation online verwaltet. Bedürfnisse konnten vor Ort angegangen werden und zum Glück nicht so viele Teddybären verschickt werden. Es ist unglaublich, wie viele Teddybären verschickt werden bei Katastrophen. Dies ist ein Hack im wahrsten Sinne des Wortes. So statt. All die Beispiele, die ich aufgezeigt habe, sind Problemlösungen von, für und mit Menschen vor Ort. Sind nicht Produktentwicklungen von Konzernen und verkaufen lassen sich auch nur schwer. Was sie alle gemein haben und was wir brauchen, ist niederschwellige Kommunikationstechnik, freien Netzzugang, hallo Freifunk, und generische Online-Dienste, die auch von vielen betrieben werden sollten. Denn hier trägt Geld messbar Früchte im Sinne der Menschen. Bürgerschaft wird zum Partner und nicht zur Kundengruppe. Wir haben technisches Herrschaftswissen. Dieser Vortrag zeigte Möglichkeiten der partizipativen Technikgestaltung aus. Und nun liegt es an uns, den Raum für Umnutzung und Verweigerung zu schaffen und mit anderen zu teilen. Ich bin Herr Flupke, dort gibt's den Rest.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese Ruckrede, sag ich mal. Fragen?
Wen habe ich überfahren?
Dann lass mich fragen. Du hattest, im Prinzip war das ja eine Frage, oder ja, es war ein ethischer Vortrag. Ne? Du wolltest irgendwie, wir sollen unser Verhalten irgendwie ändern. Und wie kommt das an in deiner Community? Also wie kommt das an in der Community, die sich zum Teil darüber definiert, dass sie ja nicht so gut kommuniziert, dass sie am Rande steht? Wie denkst du, kann man es schaffen, dass wir rausgehen, mit Leuten reden, Leute ernst nehmen auch, User ernst nehmen? Wie schaffen wir diesen Bewusstseinswandel?
Wir schaffen diesen Bewusstsein, also ich glaube nicht, dass es zwangsläufig einen Bewusstseinswandel im Kern braucht. Was wir brauchen, ist im Zweifelsfall Möglichkeiten, dass wir auch in andere Communities andocken müssen. Das heißt nicht, dass wir Hackerspaces abreißen und unsere ganzen Livono-Laptops verbrennen müssen. Aber trotzdem hilft es, mit anderen zu arbeiten. Das heißt aber zum Beispiel auch, anderen Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das ist eine der einfachsten Dinge, die wir tun können. So fast alle Hackerspaces, in denen ich Mitglied war, bieten so etwas wie eine Technik-Sprechstunde an. Einmal in der Woche können Menschen kommen, ihre Geräte reparieren. Es ist unglaublich, dass das zur Selbstermächtigung beiführt. Ansonsten können Hackerspaces auch einfach Dienste betreiben, sei es Blogs, E-Mail etc. Auch hat es den Vorteil, wenn man die Dienste lokal betreibt, es gibt Menschen, die es können. Und wenn irgendwas schief geht, weiß man, wessen Haus man anzünden muss.
Schaffen wir das aber so überhaupt, gegen die Konzerne vorzugehen? Weil letztlich sehe ich das so, dass die Konzerne einfach viel mehr Macht ausüben, dadurch, dass sie einfach dieses Verlangen nach Gewinnmaximierung haben. Und schaffen wir das jemals dagegen zu halten, oder müssen nicht ein prinzipieller Gesellschaftswandel vorneweg gehen, um überhaupt größere Erfolge zu feiern, außer in Katastrophen mal zu helfen?
Ganz klassisches Jein. Die Idee, gegen Konzerne anzukämpfen, halte ich für falsch, weil, wie du gesagt hast, sie haben in der Regel eine größere Übermacht und jetzt einen größeren Hebeln. Sie sorgen aber auch dafür, dass Dinge billig werden. Ich meine, ein Smartphone, was kostet das heute? 2,70 Euro heißt es aus dem Publikum. Deshalb, also man kann Konzerne durchaus das tun lassen, was sie wollen, oder nicht unbedingt wollen, aber es gibt Dinge, in denen sind sie gut. Economy of Scale gehört dazu. Ich würde genau an diesen Zwischenpunkten angreifen und genau dort Menschen wieder einfangen, wie zum Beispiel Dienst zur Verfügung stellen, etc. Genau deshalb sehe ich auch nicht, dass es zwangsläufig gegen Konzerne ist, sondern eher ein lasst Konzernen die Grundlagen legen und nehmt ihnen dann die Infrastruktur weg.
Weitere Ideen zu einer Strategie der Subversion? Hier ist noch eine Frage. Wer? Da hinten? Ja, kleine Anmerkung noch von mir. Ich denke auch, man sollte das vielleicht nicht zu sehr so sehen, dass man irgendwie gegen Konzerne vorgeht oder auch gegen die etwas macht, weil was man eben auch da für sich behalten sollte, ist, dass Konzerne auch nichts weiter sind als die Ansammlung von Menschen. Und in den Tätigkeiten, die man hat, kann man eben immer Menschen erreichen und auch für die Persönlichkeiten werben, die in Konzernen oder Organisationen arbeiten. Und das andere ist, vielleicht als zweite Anmerkung, war ja auch so ein bisschen das Wie. Ich glaube, eben besonderen Wert hat das, wenn heterogene Teams gebildet werden, die eben aus Leuten bestehen, die kommunizieren, Leute, die kreieren und Leute, die auch Technik umsetzen können und diese Fähigkeiten haben. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, diese Heterogenität wirklich zu leben und Gruppen zu bilden.
Im Zweifelsfall sucht euch jemanden, der am wenigsten stottert und der muss vor die Kamera. Er lernt es oder jemand anders macht's.